Deutschlandfunk Kultur heute.
Die hehre Kunst, die hält das allzu Menschliche meistens ein bisschen auf Abstand. Demzufolge sprechen wir in dieser Sendung nicht allzu oft darüber, dass Haare nicht immer nur da wachsen, wo sie auch erwünscht sind. Heute aber soll sich das Ästhetische und das Körperliche ausnahmsweise mal ganz nahe kommen, denn die Firma Braun rückt uns mit ihren formschönen Produkten auf den Leib. Um Haare zu trocknen und wie gesagt zu entfernen, Locken zu glätten, männliche wie weibliche Haut geschmeidig zu machen, um Fieber oder Blutdruck zu messen, die Zähne zu putzen und. Doch wechseln wir lieber vom Verkaufs- in den Museumsraum, denn das Bröhan-Museum, das Berliner Landesmuseum für Jugendstil, Art Deco und Funktionalismus, das widmet der Firma Braun zum 100-jährigen Firmenjubiläum eine Ausstellung. Heute wird digital eröffnet, was unser Kunstkritiker Carsten Probst schon zuvor sehen konnte. Die Erfolgsgeschichte von Braun begann ja nicht mit Artikeln für die Körperpflege, sondern mit Audiogeräten. Erst mit Radios, später dann mit Schallplattenspielern und Fernsehern. Ich habe Carsten Probst gefragt, was erklärt den großen Erfolg, insbesondere in den Nachkriegsjahren?
Ja, Frau Elmreich, zu dieser Geschichte gehört natürlich auch der Anfang der Firma, als der Ingenieur Max Braun schon in den 30er Jahren ungemein zur Popularisierung des Radios beigetragen hat. Die ersten Modelle hatten eben auch noch so recht klobige Formen, hat auch während der Nazizeit, Stichwort Volksempfänger, munter weiter produziert. Aber dann nach dem Krieg begann eigentlich diese Geschichte mit völlig neu konzipierten Geräten, eben auch sehr kleinen, sehr handlichen Geräten. Das sieht man hier sehr schön in dieser Ausstellung. Und dann 1951 übernahmen von Max Braun die beiden Söhne die Firma und begannen sich eben auf so hochwertiges modernistisches Design zu fokussieren und damit so ganz demonstrativ an die Gesellschaftsutopien der modernen Avantgarden, also vor der Nazizeit, wieder anzuknüpfen.
Gesellschaftsutopien, haben Sie gerade gesagt, und das mittels kleiner elektronischer Geräte. Wie genau funktioniert das?
Sehr schön eigentlich in dieser Ausstellung im Bröhan-Museum zu sehen. Zum einen mit tollen Geräten, die man hier sehen kann, aber auch mit historischen Fotografien. Da wird also dokumentiert, wie eigentlich Designer, die schon am Bauhaus studiert hatten, wie Wilhelm Wagenfeld oder Herbert Hirche, zu der Firma hinzustießen und sozusagen das Design nochmal ganz neu entwarfen. Und schließlich zum Beispiel gibt es hier ein Gerät, vielleicht sehr vielen so von Ansichten auch noch bekannt, den sogenannten Schneewittchensarg von Hans Gugelow und Dieter Rams entworfen 1956 in eine Musiktruhe, so mit Plattenspieler und durchsichtigem Acrylglasdeckel. Das ist heute sogar schon Ausstellungsstück im MoMA in New York oder im Pariser Centre Pompidou. Also insgesamt kann man sagen, hier sind Anfänge für ein Design eigentlich gelegt, das dann von Dieter Rams, der später die Firma auch als Direktor geleitet hat, übernommen wurde. Ein stark technikorientiertes Design. Wenn Sie hier dann später schauen, diese Geräte, Frau Elmreich, es sieht wirklich so aus, ein Radio beispielsweise wie ein Vorläufer des späteren iPod bei Apple oder eine HiFi-Anlage, die wie die Benutzeroberflächen von Betriebssystemen von Apple Macintosh aussieht. Also das hat sich dann später über verschiedenste Kampagnen bis in die USA weiter rumgesprochen und eben die Firma Apple stark beeinflusst.
Dann bringen wir die beiden Enden mal zusammen. Also in der Vergangenheit Bauhaus, in der Gegenwart und in der Zukunft Apple. Ist Braun so eine Art Bindeglied zwischen diesen beiden Enden?
Exakt. Also genauso würde ich das sehen. Das Ideelle des Bauhauses wurde, wenn man so will, kommerzialisiert durch die Firma Braun. Das hatte eben auch so einen idealistischen Grundton, in dem man sozusagen die Bundesrepublik, die westliche Demokratie jetzt sozusagen anschlussfähig machen wollte, auch an die Moderne wieder, die Moderne vor der Nazizeit. Aber diese Kommerzialisierung war auch natürlich umstritten. Und andererseits hat Apple aber gerade über Steve Jobs und verschiedene andere dieses Faszinosum, gewissermaßen diese Brückenfunktion übernommen. Und insofern kann man Apple tatsächlich als Fortsetzung dieser Kommerzialisierung von Bauhausideen sehen, die mit Braun begonnen hatte.
Angesichts des großen Erfolges von Apple stellt sich natürlich die Frage, warum baut denn dann Braun keine Smartphones und gibt sich zufrieden mit einem zugegeben reichen Sortiment an Haartrocknern, Elektroweckern und Taschenrechnern?
Ja, ich habe auch mit Tobias Hoffmann, dem Kurator der Ausstellung, darüber länger gesprochen. Er meint also, eigentlich war ein schon wichtiger Bruch der Verkauf der Firma Braun an die Rasierermarke Gillette in den USA. Dann ging es aber erstmal noch eine Weile weiter. Das war in den 60er Jahren. Aber im hinteren Teil der Ausstellung gibt es dann eben so ein Horrorkabinett, in Anführungszeichen, wie Hoffmann das auch nennt. Also wo seit den 1990er Jahren endlose Neuauflagen von Haartrocknern und so weiter produziert wurden, ohne dieses ideale, nachhaltige ideelle Design, was Braun mal auszeichnete. Also mir scheint, dieser ideelle Kern der Firma ist einfach ausgebrannt, einfach weil auch dieser gesellschaftspolitische Kontext der Bonner Republik weggebrochen ist. Diese internationale, dieses globale Design, das kann eine Firma wie Apple letztlich viel besser, viel flexibler eigentlich leisten. Und das ändert andererseits natürlich nichts daran, dass Braun nach dem Krieg eines der Projekte war, das quasi das Design des demokratischen Kapitalismus geprägt hat.
Carsten Probst über die Ausstellung Braun 100 im Berliner Bröhan-Museum.